Tobi, wie ist denn mit dir? Willst du auch irgendwas haben, was du nicht kriegst? Hä?
Ja, klar. Ein Video mit einem Riesenbildschirm, ne? Ey, kannst du super Horror drauf gucken, ne?
Spar das Geld, dafür brauchst du nur ein Spiel.
Ey, Tobi, ey, hast du gesehen, ey? Ein Zombie hing am Glockenseil, ey. Ey, boah, hängt der Zombie voll am Glockenseil, ey, so, ey.
Tommy, halt den Mund.
Durch da. Fresse.
Und die anderen Zombies, die waren alle unten gewesen, ne? Weil klar, die waren ja voll die Glocke am Bimmel, ne? Ey, boah, der Zombie oben, ey, voll mit dem Kopf gegen die Glocke, ey. Ding, dong, ding, dong, ey. Ey, da ist er blöd am Gucken, ne? Weil, normal, dem war ja das eine Auge voll am Auslaufen, ne?
Super Sache. Und Sie, Herr Krause, hä? Keine Wünsche?
Oh, na ja, Norbert. Ich hatte schon immer mal gedacht an ein eigenes Dackelzuchtcenter.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 23 Classics mit Dax Werner.
Hello.
Und El Hotzo.
Hallo Atzen.
Und wir fahren auf dem Moped durch Köln-Kalk, zocken den Manta-Fahrer in ihren Auspuff, gewinnen eine Runde, Kommando Pimperle und schrotten einen nagelneuen weißen Porsche, denn heute Abend ist Jana S. in der Stadt und wir dürfen keine Zeit verlieren, denn wir sprechen heute über einen Film, ja, über den man vielleicht nach diesem Podcast nie wieder ein Wort verlieren sollte. Voll normal von 1994 und ich bin Christian Eichler, hi. Hotzo, hast du gesehen, ein Zombie hing am Glockenseil?
Nein.
Aber es hört sich bei dir so an, als würdest du das gerade gucken.
Vielleicht gucke ich das auch tatsächlich. Ich habe immer 7 Tabs offen. Es kann schon sein, dass das irgendwo läuft.
Nein, wegen den Kirchenglocken, dachte ich.
Das habe ich verstanden.
Ich für die Hörer nochmal, nicht an dich.
Ja, das ist ganz gut. Vielleicht habe ich die so professionell rausgerechnet, dass wir sie gar nicht mehr hören. Das ist tatsächlich ein Film, ne? Ist mir auch wieder eingefallen. Und das war schon, als ich als Jugendlicher voll normal geguckt habe, dachte ich, fuck, das ist ja wirklich ein Film, muss man sich eigentlich mal anschauen. Noch nie gemacht. Von Lucio Fulci. Vielleicht können wir da beim nächsten Mal drüber sprechen. Dax, ich muss dir von einer Hammer-Sache erzählen. Du verpfändest mir dein Haus, kriegst dann irgendwann das Achtfache an Rendite und 1000 Mark bar auf die Kralle. Wie wär's?
5 mal 8, wie viel ist das? 6 im Sinn, 5 mal 8, 40? Oder wie viel ist das dann?
Nicht 40, nicht 400.
400.000
Mark. 400.000 Mark. Ja, war eine große Summe. Fast so viele, wie ihr Follower habt zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, sehr viele Leute, die das jetzt hören, werden diese Konstellation nicht so richtig glauben können. Und andere werden sich denken, wer zur Hölle? Was, mit wem redet der da? Wer sind denn Dax und Hotzo? Twitter, deutsche Twitter-Legenden, muss man fast sagen. Hotzo, denkst du, auf dein Werk guckt man auch irgendwann so zurück wie auf das von Tom Gerhardt zum Beispiel?
Mit Fremdscham und Unverständnis werde ich heute schon begegnet und deshalb finde ich das eigentlich einen ganz schönen Vergleich. Ich hoffe allerdings, dass ich besser altern werde als dieser Film.
Ja, das müssen wir dann mal schauen. Ja, du twitterst unfassbar viel, jetzt glaube ich gerade nicht, weil du gesperrt bist, ich weiß nicht genau, warum. Aber eigentlich muss man sagen, das neue Business ist, diese Tweets dann auch noch auf Instagram rauszuhauen, oder? Das ist wirklich, also es ist wirklich so, dass alle Leute, die, also dein Twitter-Account von dir mit irgendwie 110.000, dein Instagram-Profil mit 110.000 Followern ist fast so ein bisschen was für mich wie auf Facebook gehen, weil wirklich alle Leute, die ich von früher irgendwie kenne und mit denen ich 10 Jahre nicht geredet habe, liken auf jeden Fall jeden neuen Hotzo-Post.
Ja, ich bin auf die phänomenale Idee gekommen, dass man ja selbst sein eigener Uni-Radiosender sein könnte und seine Posts einfach selbst screenshotten auf Instagram stellen kann. Cool. Letztlich mache ich das ja nur, weil ich irgendwann mal im November auf Twitter gesperrt worden bin und gedacht habe, bevor mein Erbe von Posts darüber, wie mein Vater mir nicht zuhört und wie toll Füße sind, wenn das nicht erhalten bleibt für die Nachwelt. Dann mache ich lieber Screenshots.
Aber man kann halt froh sein, dass mit Instagram so ein tolles Archivierungstool für Twitter-User zur Verfügung gestellt worden ist, also wo du es halt dann länger speichern kannst.
Also ich habe vor kurzem Menschen gesehen, die darauf einfach Fotos von sich posten oder Bilder von ihrem Essen und das finde ich einfach...
Ja, das ist jetzt neu, so ein neuer Trend.
Peinlich.
Albern, ganz schön albern. Ja, im Gegensatz zu dem, was ihr so macht. Meinst du, es gibt Leute, die das sehen, die nicht wissen, was Twitter ist?
Ja, wie bestimmt. Es gibt ja 100 deutschsprachige Twitter-User, das hat man neulich nochmal ausgerechnet, und von denen sind maximal 50 eingeloggt zur selben Zeit. Das ist also die größte Nischenplattform in Deutschland. Deswegen war es natürlich der 100% richtige Schritt von Hotzo, auf die etwas größere Plattform Instagram zu gehen mit seinem Content, weil der dann dort eben auch endlich mal die angemessene Rezeption erfährt.
Weil auf Instagram sind es mindestens 20 lustige Männer, ausschließlich Männer, die Screenshots von irgendwas machen und die dann in ihre Stories posten. Und ab und zu machen sie auch noch einen Podcast und machen sich dann darüber wieder lustig. Und das ist alles herrlich Meta und sehr, sehr wichtig in diesen Zeiten, dass wir das machen.
Ja, diese Zeiten habe ich auch gedacht. Das ist vielleicht nicht der beste Film, auch über den, der relevanteste, über den man jetzt sprechen sollte. Dax, du hast den mitgebracht. Du bist unter anderem Frontmann von Die Screenshots, bist Kolumnist bei der Titanic und ja eben auch Twitterer. Vielleicht eher zu so aktuellerem Geschehen als bei Hotzo. Wie ist es denn bei euch beiden? Ich verstehe das wirklich nicht. Wie sieht denn so ein Tag bei euch aus? Wie läuft das? Wie kann man so viele Jokes konzipieren und machen? Man muss ja quasi, weiß ich nicht, das so krass im Blut haben, dass das einfach kommt.
Also ich habe schon das Gefühl, dass bei Hotzo mehr, also geordneterer Output ist. Also, aber korrigier mich ruhig.
Ja, korrigiere hiermit.
Nee, es ist halt so, ich bin jetzt schon irgendwie die letzten Tage daran gescheitert, weil ich hab gesehen, Hotzo hat jetzt, glaube ich, auch die 100k durchbrochen auf Insta. Und ich dachte, jetzt muss ich auch auf Instagram offenbar, gibt es da ein größeres Publikum für unseren Content. Und ich habe es aber nicht geschafft, so regelmäßig jeden Tag diese Tweets zu screenshotten und da hochzuladen. Das war mir schon zu viel Arbeit, deswegen war
das so. Das ist ja auch unfassbar, also vor allem dann noch diese Stories und sowas, weiß ich nicht, alles, Wie ist ein Tag im Leben des El Hotzo?
Letztlich muss man dabei ungefähr 2008 anfangen und dann stetig sich so sein Selbstbewusstsein ruinieren lassen von irgendwelchen Mitschülern in Anti-Hip-Hop-Aliens-Shirts. Und dann kriegt man das auch hin, dass man die Energie dafür aufbringt, sein Selbstbewusstsein, die Leere in seinem Inneren zu pushen mit den Likes fremder Menschen im Internet. Dann ist das kein Problem. Nein, das klingt immer so nach wahnsinnig viel zu tun, aber letztlich ist es halt, ich schreibe halt so 20 WhatsApp-Nachrichten am Tag, aber die kommen halt nicht auf WhatsApp, sondern auf Twitter. Es ist ein sehr kleiner Aufwand und die viele Bildschirmzeit, die ich habe, kommt eigentlich nur dadurch, dass ich sehr viel googeln muss, wo ich hinlaufe. Aber ansonsten ist das tatsächlich gar kein so großer Aufwand. Oder ich rede mir das gerade schamlos schön.
Nee, ich glaube aber, das ist genau der richtige Punkt. Man muss halt diese Social-Plattform, Twitter, Instagram, Facebook, man muss sie nutzen, als wäre das WhatsApp. Jo. Einfach reinschreiben, was man denkt und sich da auch nicht viele Gedanken machen. Also dann kann man auch viele Tweets am Tag schaffen. Da kann man auch mal 100 Tweets am Tag schaffen.
Dann kann es jeder schaffen, ja. Und Pseudonym habt ihr beide, da, macht ihr das ja beide. Wie ist denn das? Aber ich stelle mir so vor, weil man ist ja nicht von Anfang an so mit den ersten drei Tweets dann auf einmal bekannt, sondern man muss ja ewig lange, musstet ihr ja wahrscheinlich auch, oder habt ihr ja immer diesen Kram halt da raushauen und das interessiert wirklich niemanden, oder? Bis dann halt auf einmal irgendwann das so riesengroß ist. Wie ist diese Zeit so davor? Weil ich kenne auch andere Leute, die sind lustig und hätten, glaube ich, Bock auf Twitter lustig zu sein, aber können nicht damit umgehen, halt in diese Leere halt ewig reinzureden, halt, um dann irgendwann da so hinzukommen. So, da muss man doch auch, weißt, ist es doch auch so ein bisschen Selbstkasteiung, oder nicht?
Nee, es ist, also ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch immer noch nicht das, also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit normalen Menschen aus der normalen Welt rede, die kennen weder Twitter noch meinen Account noch irgendwelche anderen Männlein oder Weiblein, die da rumtouren. Also es ist jetzt auch alles nicht so besonders bekannt, wie das auf den Eindruck vermittelt, wenn man den ganzen Tag im Internet ist. Und was mir aber geholfen hat am Anfang, ist, dass ich das ja mit Startup Klaus, der jetzt leider nicht mehr auf Twitter ist, aber mit dem habe ich das zusammen angefangen und wir haben das als Tandem gemacht, also wir haben uns einfach gegenseitig retweetet und gefaved und das hat schon mal viel, viel Druck weggenommen, gerade in der Anfangszeit. Ja, schade, dass er nicht mehr da ist, wäre cool, wenn er wieder zurückkommt.
Das stimmt allerdings. Ich war ja immer, also ich bin ja deutlich später eingestiegen als du, Dax, oder ihr, und habe so dieses späte 2017er, Anfang 2018er Twitter beobachtet und war einfach nur so erstaunt und angewidert und wollte trotzdem unbedingt Teil dieser coolen Subkultur sein. Und ich habe das nie betrieben, um irgendwie damit Publikum zu erreichen. Ich habe das betrieben, weil mir geraten worden ist, doch mal ein Tagebuch anzufangen. Und dann habe ich mir gedacht, yo, Tagebuch, cool, aber das liest ja keine Sau. und dann habe ich so dann habe ich das halt einfach in diesen leeren Raum Twitter geschrien, was ich denke. Und dann hatte ich auf einmal 10 Follower und habe gedacht, krass, so viele Leute haben mir noch nie auf einmal zugehört. Ja, und dann verselbstständigt sich das irgendwie. Ich glaube, wenn man keinen Bock hat, das so für sich selbst zu betreiben, dann ist das schnell frustrierend. Aber ich habe kein Problem, mich vor mir selbst zum Affen zu machen. Und das ist cool jetzt. Passt. Schön. Ja,
du schreibst jetzt auch gerade irgendwie an einem Buch, oder? Habt ihr jetzt irgendwie schon krasse... Weil da muss ja die auch das Fernsehen zum Beispiel, wird euch ja auch mit Argusaugen beäugen zum Beispiel, weiß ich nicht. Sind da irgendwelche, gab's schon das Heute-Show-Angebot?
Also von...
Vielleicht dürft ihr das nicht sagen.
Von meiner Seite gab es schon Angebote, aber ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, dass man so verbrennt, wie es Willi nachdenklich mit seinem wahnsinnig lustigen Bühnenprogramm passiert ist. Oder wie man, dass man so endet wie so ein krampfhaft jugendlicher Comedian, und das fände ich doof, und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, und letztlich wäre ich auch okay damit, wenn ich in einem halben Jahr wieder in dem Großraumbüro arbeite, aus dem ich hervorgekrochen bin.
Ach, das ist der mit nachdenklichen Sprüchen mit Bildern, ne?
Ja, jo, weiß, genau.
Dax, du hast voll normal mitgebracht, den Film, über den wir heute reden wollen. Ich fand es witzig, ich habe dich gefragt quasi so, hättest du mal Bock, einen Film mitzubringen? Und du meintest ja. Und dann habe ich mir so gedacht, ich hätte mal Bock, über sowas zu reden wie, weiß ich nicht, Zwei Nasen tanken super oder so alte Comedy-Filme, bei denen man nicht mehr so richtig weiß, ob die wirklich so lustig waren oder ob es nur der horny Teenager in einem war, der das irgendwie geil fand. Und dann hast du gesagt, voll normal. Und voll normal war tatsächlich auch... Als ich noch auf dem Internat war mit einem Kumpel, haben wir das auch dauernd geguckt und fanden das ultra witzig. Und dann dachte ich, ja geil, lass doch mal darüber reden. Weiß nicht, ob das die beste Idee war, aber wie bist du an den Film gekommen?
Wie bin ich an den Film gekommen? Also irgendwann tauchte bei uns zu Hause diese Videokassette auf von dem Film. Und ich weiß, dass es irgendwie mal so eine Sommerferien gab, wo ich das mit meinem Bruder also exzessiv geguckt habe, so ein bisschen wie bei dir mit deinem Kumpel. Und das, also ich habe schon fast das Gefühl, das ist so ein Film, der sich besonders gut eignet, dass man den exzessiv guckt und sehr oft guckt. Und ich weiß nicht, dann also der hat mich damals schon irgendwie verzaubert auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Und ich konnte dann irgendwann, oder konnten wir den halt auch so mitsprechen, also so einzelne Dialoge, weil es halt erst so Spaß macht, also weil der Dialekt da der Figuren eine Rolle spielt, weil die Figuren teilweise sehr, sehr lustig sind. Ja, und dann habe ich ihn ewig lange nicht geguckt, und gestern habe ich ihn dann zum ersten Mal nach, keine Ahnung, bestimmt über 10 Jahren oder so, habe ich ihn nochmal geguckt, und jetzt halt nicht mehr auf VHS, sondern auf Netflix, auf einem großen Flachbildfernseher. Und es war schon eine andere Erfahrung jetzt, den nochmal zu sehen, ja.
Ja, stimmt, genau, aus auf Netflix. Hat mich auch überrascht übrigens. Ich dachte, so
viel gibt's
wahrscheinlich nirgendwo, aber dann doch, ist einfach auf Netflix, könnt ihr also da gucken. Hotzo, wie ist bei dir? Hast du eine Historie mit Vollnormal?
Ja, die Historie ist folgende. Mir hat vor ein paar Wochen ein Filmpodcast geschrieben, dass ich mit Dax Werner darüber einen Podcast, ob ich darüber drauf Lust habe. Und mir hat tatsächlich der Filmname irgendwas gesagt. Ich bin dann wochenlang rumgelaufen und habe gesagt, dass ich ganz normal schauen soll. Und ich kannte, was ich jetzt nach dem ersten und einzigen Mal schauen gelernt habe, ich kannte einige Zitate daraus. Aber ansonsten war das für mich gestern Abend das erste Mal diesen Film schauen und das erste Mal so dieses Tor aufmachen in diese Art Tom Gerhardt Comedy der Mitte 90er, Anfang 90er. Und das ist sehr interessant für mich, weil ich hatte damit gar keine Berührungspunkte. Ich glaube, der Film, der für mich so vergleichbar ist mit dem Standing, den Vollnormal für euch hat, ist 7 Zwerge, Männer allein im Wald. Aber das ist vielleicht der Generationenunterschied dann, denn die paar Jahre, glaube ich, doch ausmachen.
Ja, kann auf jeden Fall sein, ne? Also auf jeden Fall war das ja auch, als wir das so entdeckt haben, auch schon so ein bisschen alt eigentlich, dieser Film. Aber man hat wahrscheinlich so in der Kindheit was davon. Also ich weiß auch noch, der Nachfolger ist ja Ballermann 6. Und da weiß ich auch noch mehr, dass der irgendwie ganz groß war und dass ich den, glaube ich, irgendwann auch mal halb mit meinem Vater oder sowas gesehen habe im Fernsehen. Aber irgendwie voll normal haben wir auch eher so wiederentdeckt, glaube ich, damals irgendwie so. Also, war das bei dir auch so? Du stimmst so zu?
Ja, genau. Also den, keine Ahnung, ich würde schätzen, dass so Anfang der Nullerjahre haben wir diese Kassette entdeckt. Und das dann in irgendwelchen Ferien dann mal geschaut. Also so, glaube ich, war der Weg. Und ich habe den jetzt, glaube ich, nicht 1994, da war ich zu jung, um mir den Film anzusehen, direkt bei Erscheinen angeschaut. Aber ja, so wie man gute Bands nachträglich sich erarbeitet hat, man sich dann diesen Film erarbeitet. Ja.
Und natürlich das Spin-off ist fast bekannter, glaube ich, als der Film. Und das ist diese ewige Sat.1-Serie Hausmeister Krause gewesen. Ne? Also die ist wirklich ja rauf und runter gelaufen, wo ja Axel
Stein.
Axel Stein ist der, ich denke, und wer ist der Boxer? Schulz, okay, genau. Axel Stein dann halt auch so bekannt geworden ist, auch in der Rolle, die ja von Tom Gerd hier gespielt wird. So, ich weiß auch, ich fand schon als Kind diese Serie immer so richtig furchtbar. Mhm. Genau, die kam dann halt da raus und das war ja noch so die Zeit von Fernsehen. Ich meine, Hotzo, ihr habt ja neulich so einen Simpsons-Podcast gemacht und wir haben ja auch schon mal so drüber geredet. Es gab halt früher so Sachen, die waren irgendwie so immer da und dann hat man das halt mal geguckt irgendwie und das war halt auch bei Hausmeister Krause so gut es lief, dann hat man sich das halt angeschaut und deswegen vielleicht auch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Und wahrscheinlich hat jede deutsche Generation so ein bisschen so eine Art Film. Ich meine, deutsche Comedy versucht es ja immer wieder irgendwie. Ich würde sagen, dieser Sieben-Zwerge-Film ist wahrscheinlich dann eher so ein Nachbeben von True des Manitou so ein bisschen gewesen. Ne? Mhm. Aber da kam ja dann auch nochmal deutsche Comedy nochmal so groß raus. Und vorher gab es halt so Manta Manta und solche Geschichten. Ne? Oder dann halt eben diese Thomas Gottschalk und Mike Krüger-Nummern und sowas. Also und ja, ich würde auch sagen, so voll normal. Es gab schon mehrere Filme, die sich so ein bisschen mit so einer Thematik beschäftigt haben. Gerade so dieser Unterschichtshumor so und dieses krasse Lokalkolorit, das ist eigentlich ganz geil, finde ich, in diesem Film hier auch. Und das ist so leicht verloren gegangen, würde ich vielleicht sagen, in so großen Hollywood, nicht Hollywood, aber deutschen Großproduktionen. Denn Bernd Eichinger hat den produziert, ne? Also es ist tatsächlich ein richtig ordentlich produzierter Film gewesen. Und Ralf Hüttner hat Regie geführt. Ich kannte den vorher nicht, den Namen, bis ich mir das angeschaut habe. Und witzigerweise hat der ein Jahr vorher Texas gemacht mit Helge Schneider.
Ja.
Also, und das finde ich irgendwie ganz erstaunlich eigentlich, weil die Filme ja schon einen sehr unterschiedlichen Humor haben und die Helge Schneider-Sachen auf jeden Fall besser gealtert sind als dieser Film hier. Und dann halt später noch, ja, so unterschiedlich, ich glaube, diesen Vincent Willmeer kennt man vielleicht noch, da hat er dann auch den, ich glaube, deutschen Fernsehpreis gewonnen oder so für.
Und ich glaube, also, Dr. Psycho hat er auch gemacht, oder?
Genau, Dr. Psycho, ne, mit Christian Ulm, ja, hat er gemacht und ja.
Wobei die Überschneidungen zwischen den Helge-Schneider-Filmen in derselben Zeit ja auch noch weitergehen. Also beispielsweise, es gibt eine Nebenrolle in Voll Normal mit dem Kioskbesitzer. Das ist Andreas Kunze, der nur dieses Heiner-Pilz und nicht eben dieses Ramsdorfer Kölsch hat im Film. Und der taucht mega oft in Helge-Schneider-Filmen auf.
Ja, gerne auch in Frauenrollen. Ja,
ja, seine
Mutter,
genau.
Und ja, genau.
Genau.
Ja, so viel zum Hintergrund. Worum geht's, Dax? Worum geht's in Voll Normal?
Ja, die Story. Also es geht in erst, also Hauptfigur ist halt Tom Gerhardt als Tommy, als liebenswürdiger Trottel, wohnhaft in Köln-Kalk bei seinen Eltern, zusammen mit seiner Schwester Carmen, gespielt von Veronika Ferres in der Rolle ihres Lebens. Helmut Karasek hat über sie geschrieben in dem Film, Zitat, das mache ich mir nicht zu eigen, der fleischgewordene Blondinenwitz. Also das ist irgendwie deswegen ein interessantes Zitat, weil es so auf mehrfachen Layern problematisch ist. von verschiedenen Akteuren. Aber das ist irgendwie hängen geblieben. Und die wohnen halt in Köln-Kalk. Und neben Tommy ist noch der Freund Mario, gespielt von Hilmi Sözer. Übrigens, soweit ich weiß, Krefelder, also Hilmi Sözer. Und der türkischstämmige Schauspieler Hilmi Sözer spielt eben einen Italiener, den Mario, der der beste Buddy von Tommy ist. Und die hängen halt in erster Linie viel in der Garage ab. Das ist offenbar so das Jugendzimmer, das Zimmer vom Tommy. Und gucken Videos, die sie sich ausleihen. Oder fahren halt mit ihrem Moped durch Köln-Kalk. Und ja, unter der Woche ist halt mal Loche angesagt in der Kfz-Werkstatt. Und das ist so ein bisschen so das Leben von denen. Und zur Geschichte, also ja, gibt es wirklich eine Story? Es gibt schon eine Story. Also es entzündet sich daran, dass das zum einen Tommy unheimlich auf coole Auspuffs steht. Und er klaut jetzt zufällig den Auspuff eines Zuhälterwagens, nämlich von Jupp. Und das zieht so halt die, treibt den Film so ein bisschen voran, weil Jupp möchte den Auspuff natürlich gern zurückhaben und er muss dann eine Kiste Ramsdorfer Kölsch besorgen. Und parallel taucht ein alter Schulkamerad von Carmen auf, Norbert, Nobby, gespielt übrigens von Uwe Fellensieg, der denen halt so ein sehr, sehr windiges Geschäft anbietet und die halt um ihr um die Hypothek ihres Hauses bringen will, also die arm machen will. Und das sind so die zwei, drei Stories. Eine und die dritte Storyline ist so ein bisschen diese Jana S. Storyline, dass Jana S. eben in dem in der Disco Free Life in Köln-Kalk an dem Freitag an dem Ende der Handlung sozusagen auftreten wird und alles läuft so ein bisschen auf diesen Abend im Freelife zusammen in dem Film. Und ja, das ist, keine Ahnung, ist das die Handlung? Oder
habt ihr das, habt ist ihr noch, die Handlung, würde ich sagen, ja. Fast genau. So gut wie der deutsche Wikipedia-Artikel, der wirklich unfassbar präzise ist. Also da kann man wirklich alles nochmal nachlesen, wie das Catering-Unternehmen hieß, wie das Porno-Kino hieß, in das sie gegangen sind mit Gabi und was für welcher Walzer gespielt wird und so weiter und so fort. Weiß nicht, ob du gesagt hast, dass Jana S. gespielt wird von Dolly Buster. Mhm. Das fand ich noch ganz interessant. Auf jeden Fall damals ja auch eine ganz wichtige so popkulturelle Figur. Bevor es weitergeht, zwei Hinweise. Einmal wäre es immer noch cool, wenn ihr uns eine Rezension auf Apple Podcasts oder iTunes oder so schreiben würdet. Dankeschön. Und dann könnt ihr diesen Podcast natürlich finanziell unterstützen, wenn ihr möchtet. Dann könnt ihr zum Beispiel das Sofia Coppola Special hören, was ich mit Hanna Pilacic vom Spiegel und Lukas Babenschik aufgenommen habe am letzten Wochenende. Da ist noch richtig frisch. Virgin Suicides, Lost in Translation, The Bling Ring, The Beguiled, Marie Antoinette und A Very Merry Christmas natürlich. Sind nur ein paar ihrer Filme. Über alle reden wir in diesem Special. Ab 3 Euro im Monat könnt ihr dabei sein. Und jetzt weiter im Text. Natürlich danke für alle, die uns schon unterstützen. Ja, Hotzo, das erste Mal voll normal. Wie war's?
Ich war auf wirklich vielen, vielen Ebenen beeindruckt. Vor allem, weil es für mich in seiner Gesamtheit wirkt wie ein Disney macht ja jetzt diese Realverfilmungen ihrer großen Cartoons und voll normal ist einfach ein Werner-Film
von als Werner. Realverfilmung. Ich habe auch dasselbe auch gedacht, ja.
Das ist also vom Soundtrack her, über die Personen bis zum Weltbild ist alles exakt ein Werner-Film. Und von daher habe ich mich irgendwie zu Hause gefühlt, gerade weil es eben diese riesigen Zitate gibt, die mir dann auch selbst so über den Umweg Twitter, über den Umweg Internet sowieso schon im Alltag reingespielt worden sind. Was mich beeindruckt hat, war der Soundtrack und das Daytona Beach Shirt, das nach der Hausparty angezogen wird als Ersatz für die bierdurchtränkte Kleidung. Das fand ich großartig.
Ja, das Daytona Beach, also die Ausstattung ist auch großartig, Wahnsinn, des Films. Also über die Autos, die reihenweise kaputt gemacht werden, also zwei insgesamt, wo man sich dann aber doch heute aus heutiger Sicht fragt, also hätten diese Szenen sein müssen, in denen die Autos zerstört werden? Also die tragen jetzt zum Beispiel dieses Ende, wo dieser Lincoln im Meer versinkt wird, das trägt jetzt nicht viel zur Handlung bei. Aber gut, und diese T-Shirts sowohl von Mario, also dieses World Cup 90 T-Shirt, als auch das von Gabi, das, da habe ich auch gestern nochmal gedacht, das ist eigentlich, die laufen halt teilweise rum wie Hipster. Genauso auch diese eklige Figur, also die dritte oder vierte Figur, die Tom Gehl halt spielt, der Typ mit dem Schorf hinter den Ohren, der hat halt auch so eine wahnsinnige Hipster-Cap, wo Giants oder Giant draufsteht. Und also du könntest ganz viel aus der Ausstattung nehmen und das würde halt heute sehr, 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 sehr gut in Berlin, würdest du gar nicht auffallen damit, ja.
Ja, und diese Nike Airs, ne, am Anfang, mit dem er da direkt da in die Scheiße reinlatscht, das finde ich ist auch so diese sinnbildliche Szene für den Film. Am Anfang sehen wir so ein Stück Hundescheiße auf dem Boden und alle möglichen Leute rennen vorbei und dann sehen wir halt dieses Paar weiße Nike Airs, glaube ich, dass das einfach so reinlatscht und dann ist schon der Ton eigentlich gesetzt für diesen Film und ich finde auch so, auch witzig, du hast ja angesprochen, diese Kritik von Helmut Karasek im Spiegel, kann man sich online nachlesen, finde ich eh einfach, die Vorstellung finde ich einfach ganz geil, dass Helmut Karasek voll normal gesehen hat, 1994, und ihn dann verteidigt, ne? Also er sagt ja tatsächlich, dass quasi dieses krass Destruktive, dieses Grenzüberschreitende, das ja auch so ein bisschen das Normale so ein bisschen auf die Schippe nimmt und so, voll normal, ja auch so mit der Titel, ne, dass ihm das ja ganz gut gefällt eigentlich, wenn man das ertragen kann, was im Film passiert. Und ich finde auch, dass der, also es ist glaube ich auch kein Wunder, dass man sich an so viele Sachen so lange erinnern kann aus dem Film. Also ob es irgendwelche Requisiten tatsächlich sind, irgendwelche T-Shirts oder irgendwelche Sprüche oder sowas, weil der so eng getaktet ist wie so eine Sketchshow eigentlich, ne. Mhm. Also es gibt zwar eine Handlung tatsächlich, die dann doch einigermaßen komplex ja sogar ist, wo er dann noch das eine Bier da irgendwie, das eine Kölsch, Entschuldigung, da noch dem Typ im griechischen Restaurant abluchsen muss. Aber ansonsten hat man das Gefühl, so, es könnte wie so eine Sketch-Show sein, wenn sie dann in dieser Autowerkstatt sind und da die Karre zerlegen und sowas. Das ist ja alles so auf so ganz kleine Szenen irgendwie so hingebaut. Und ich finde auch, die Charaktere sind so zum großen Teil auch ganz geil konzipiert. Und die kommen ja wohl aus dem Bühnenprogramm, was Tom Gerhardt vorher auch schon hatte. Ne? Es gibt auch so alte YouTube-Videos, wo man ihn sieht, eben gerade in dieser Figur des Tommy, den er sich eben ausgedacht hat. Und ich finde so das alles auch cool, weil das halt sowas Lokales hat, was so nah dran ist, auch an so einer komischen Art von Normalität. Denn ich finde, der Film macht sich auch nicht nur, also vielleicht zu teilen, so über Arme lustig, sondern zeigt auch immer so, also ich mag eigentlich, das ist, glaube ich, wie bei vielen Sachen, so alles, was halt hyper sexistisch und sowas ist, ist halt mega schlecht gealtert und stößt einem richtig sauer auf. Aber alles, was so immer so gegen die Reichen ist und sowas, ist halt sau lustig, finde ich, in dem Film. Also, dass die halt da auf der Arbeit sind und irgendwie Bier saufen und dann kommt die da mit ihrem Auto und dann macht die halt alles Schrott. Oder wie die diese Rechnung, da muss ich so oft noch dran denken später.
Ja, ich
wie
auch.
Die da halt sitzen und diese und dann berechnen sollen, was halt die Reparatur vom Polo gekostet hat. Und dann sitzen die halt da so und dann sagt er irgendwie so, ja, wir haben den Aus... Dann habe ich den Auspuff liegen gelassen und dann so irgendwie Auspuff... Lagerung, wie 5 Mark. Und dann am Ende sind es halt 100 Mark. Und dann sagt halt Marius, ja, das können wir nicht schreiben, das klingt doch irgendwie unrealistisch. Okay, 105 Mark 80. Und das denke ich immer noch, wenn ich Leuten Projekte pitche, manchmal so von wegen, ja gut, 1000 Euro können wir nicht sagen. Sondern das mal 1000 Euro 80, 45. Das klingt das irgendwie unrealistisch. Ja, das, da muss ich noch oft dran denken.
Ich habe auch, mir ist gestern dann nochmal aufgefallen, wie er Endlagerung sagt. Also das habe ich in den letzten Jahren trotzdem so oft als Echo noch im Kopf gehabt. Auspuff, Endlagerung. Ist aber auch sehr kontextlos. Also dass es mir einfach mal so zwischendurch einfällt. Und dieser Film, also ich glaube, es war auch diese Dauer, dieses sich dauernd anschauen, jeden Tag, was das bei mir gemacht hat. Und genauso, also eine für mich der ikonischsten Szenen, ich weiß nicht, ob es für euch auch so ist, aber die mich am meisten beeindruckt hat und die ich auch wirklich als Kind dann versucht habe, so detailgetreu wie möglich nachzuspielen, ist dieses Verkaufsgespräch von Nobby ganz am Anfang des Films, wo er halt bei den Eltern zu Hause ist, wo es eben damit losgeht, dass er sie danach fragt, ja, habt ihr irgendwelche Träume? Herr Krause sieht keine Träume. Und wo er sie so ein bisschen heiß macht auf das Geld verdienen und von sich selber erzählt, dass er mit lumpigen 50.000 angefangen hat. Und wie Uwe Fellensiek das halt auch körperlich spielt und wie er sich die Zigarette anzündet, das ist schon, also das ist jetzt kein großes Schauspiel, nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber das ist, also es ist einfach, für mich einfach hat das eine große Bedeutung. Also das ist, ich kann gar nicht sagen, wie wichtig diese Szene für mich ist, weil ich die so unfassbar lustig finde.
Ich finde, da kommt auch was im Film später gar nicht mehr so viel passiert ist. Ich finde, in dieser Szene kommt so geil zusammen, dass diese ganzen so konzipierten Charaktere so aufeinandertreffen. Also was ich immer nachgespielt habe, ist halt immer diese, ey, Nobby, hast gesehen, ein Zombie hing am Glockenseil, ey. Das haben wir halt so oft uns gegenseitig erzählt. Und ich meine, wie der vorher in die Küche geht und sich dieses Brot schmiert, wo auf der einen Hälfte Nutella ist und auf der anderen ist diese Wurst und dann kommt er da rein. Und ich finde ja auch geil, dass es in dem Film auch so um Filme geht, ne? Also er ist ja so, also er soll ja so, glaube ich, jemand sein, so aus den 90ern, der halt so verblödet ist, weil er halt nur mit dieser halt Filmwelt aufgewachsen ist. Der kennt gar nichts anderes mehr und der sabbert ja richtig, wenn er vorm Fernseher sitzt und sowas, ne? Und dann kommt er halt da und ist aber auch so euphorisch immer dabei und erzählt den Leuten halt immer diese Filme und diese, wie Hausmeister Krause, wie der dann so abwinkt. Also wenn Tom Gerhardt auf der einen Seite sich immer weiter steigert und auf der anderen Seite ist auch Tom Gerhardt, ist immer so, ruhig, jetzt sei ruhig. So, ich muss immer so lachen, weil das halt so komisch ist. Und dann halt eben Nobby, der diesen Deal halt anbringt, der halt offensichtlich die verarschen soll. Und das kannte ich auch so ein bisschen. Ich komme halt auch aus einer Arbeiterklasse-Familie so und ich kannte das aus meiner Kindheit auch, also vieles nicht aus diesem Film, aber so diese Idee so, ah, da hat man mal was gehört, da gibt's so ein Deal, irgendwie so ein Schneeballsystem oder sowas, also ich fand das so recht authentisch und auch traurig, wie die sich ja da so drauf einlassen und am Ende schafft ja dann Gabi, sie da wieder rauszuhauen. So. Mhm. Aber ich finde diese ganze Szene da in diesem Wohnzimmer, wo die alle zusammensitzen und Nobby da so das Hemd noch nass hat, weil er eben vorher irgendwie, was hat er in den Kopf gekriegt, Teer oder irgendwas?
Ja, genau.
Das ist irgendwie, die fand ich auch echt, echt stark.
Ja, ein Wort noch zur Szene. Ich finde das auch deswegen genau interessant, weil man kann ja jetzt mal auch so drüber nachdenken, die Figuren, natürlich, das sind so Stereotype oder das sind so Figuren aus dem Bühnenprogramm von Tom Gerhardt, also der Vater, der dann später mit Hausmeister Krause seine eigene Serie bekommen hat und so weiter. Aber es ist schon interessant zu überlegen, okay, 1994, was wird da abgebildet? Du hast ja ganz am Anfang mal gesagt, das ist so irgendwie so ärmere Leute, über die sich lustig gemacht wird vielleicht oder so. Würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Also es ist halt so ein sehr typisches Kleinbürgermilieu eigentlich so. Und dann eben mit dieser starken regionalen Färbung Köln-Kalk, mit allem, was dazugehört. Und es ist ja schon interessant so, dass diese Wünsche, die die haben, diese Aufstiegswünsche, halt so sehr, 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 sehr überschaubar sind. Also sie holen sich halt da dieses Geschäft an Land und von den ersten 1000 DM Rendite wird halt so ein Dackel Vereinstreffen finanziert. So um mehr geht's gar nicht. Und das ist ja schon, also ich will jetzt nicht sagen, heute sind die Träume größer oder Aufstieg illustriert man irgendwie anders oder so Aspirationen gesellschaftlich aufzusteigen. Darum geht's mir nicht, aber es ist ja schon, das wirkt heute sehr aus der Zeit gefallen. Also dass das die große Träume sind so der Menschen und dass das deren Antrieb ist, so zu handeln, wie sie handeln. Das finde ich irgendwie jetzt, das fand ich jetzt auch irgendwie nochmal interessant, wenn man das dann so mit ein paar Jahren Abstand nochmal sich anschaut.
Ich weiß gar nicht, ob Träume heute größer geworden sind, weil wenn ich jetzt über die Generation meiner Eltern nachdenke, ich weiß nicht, ob die sich jetzt mit den 400.000 Euro zusätzlich einen großen Traum erfüllen würden oder ob sie sich nicht einfach die elterliche Version irgendwelche Oberflächlichkeiten vergleichbar zu dem Dackelvereinstreffen leisten würden. Ich glaube, diese Traumlosigkeit und Ambitionslosigkeit ist so einfach ein Symptom des Erwachsenwerdens. Das ist sehr, sehr tragisch auf eine Art. Andererseits sind Dackel halt auch wahnsinnig lustige Tiere.
Ja, aber das Dackel ist schon sehr... Ein sehr guter Punkt, zu dem ich nämlich eigentlich in Gedanken auch schon mir eine Notiz gemacht hatte, um das heute zu sagen oder mit euch mal zu besprechen, weil ich das eine interessante Frage finde. Der Einwand von Hotzo hat mich dahin gebracht, nämlich man sieht eigentlich ein Milieu, das es so nicht mehr gibt. Das ist nämlich so ein Kleinbürgermilieu, in dem es sowas wie Abstiegsangst noch nicht so allgegenwärtig gibt. Also der Ticket ins große Glück und wenn das Glück auch nur heißt, irgendwie ich richte das Vereinstreffen vom Dackelclub aus und damit steige ich irgendwie eine Hierarchie auf, das ist halt, das kommt mal vorbei und dann nimmt man das vielleicht nicht, aber es spielt alles noch so gar keine große Rolle so und ich glaube, dass man, wenn man heute eben ein Milieu einfangen will in einem Film und da irgendwie einigermaßen realistisch bleiben will, dann könnten die halt nicht mehr so unbeeindruckt von Abstiegsängsten existieren. Ist jetzt mal eine These, die ich in den Raum werfe, wie seht ihr das?
Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil, verzeiht mir, ich hab mir keinen Namen gemerkt, die Eltern mit der Wohnwand, die gibt es halt nicht mehr. Niemand ist mehr gerne erwachsen mit einem Hut auf, sondern das ist entweder, alle müssen entweder für immer 25 sein oder sind direkt 70 und dieses Angekommensein gibt es nicht mehr im Leben. Und diese Konstanz als Idealzustand, man muss entweder wachsen oder man geht zugrunde. Das stimmt schon, das ist tief in unserer Gesellschaft drinnen und ja, sowas gibt es nichts mehr. Außerdem könnte man natürlich auch noch das Vereinssterben. Dackelzuchtvereine gibt es bestimmt auch nicht mehr so viele in Deutschland. Könnte man da auch mit rein.
Auch nochmal thematisieren, genau.
Ja, aber meint ihr das wirklich? Also vielleicht nicht mehr so, jetzt so stilistisch. Also natürlich ist jetzt durch, das ist ja der Gag irgendwie bei Hartz IV, dass du dann halt nach einem Jahr dann auf jeden Fall irgendwie darauf zurückgesackst. Deswegen haben ja auch Leute, die echt viel Geld haben, immer diese Abstiegsangst, so dass sie wieder ganz unten landen können. Ich weiß halt nicht, ob der Film das tatsächlich jetzt so... Also ob wenn man heute so einen Film machen würde, man diese Abstiegsangst da irgendwie einbauen würde oder sowas. Ich finde, der hat auf jeden Fall sowas Westdeutsches, Lockeres. Ja gut, wir malochen halt und ist alles so ein bisschen scheißegal halt, ne? Also
ja,
diese
genau.
Geschichte so, also das stimmt tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob man es heute jetzt gar nicht mehr so zeichnen würde. Ich finde es nur ganz cool, dass du halt hier so Leute aus der Arbeiterklasse hast tatsächlich, die auch ja so ein bisschen straßenschlau auch sind, ne? Und dann ist ja am Ende ja so ein bisschen auch, also gut, die Typen jetzt nicht so ganz, aber sich ja irgendwie auch so überheben über das Kapital am Ende dann, was da durch Nobby so dargestellt wird, das halt alles irgendwie so erstunken und erlogen ist. Also das ist ja so, der Film zeichnet die ja so, also das ist, finde ich, ist halt auch aus heutiger Sicht halt so ein bisschen problematisch. Er zeichnet ja Tommy so ein bisschen als klar den halt, eigentlich so den liebenswürdigen Dummen. Und dann, es geht ja auch viel so ein bisschen so um Männlichkeit und so verschiedene Männercharaktere. Und man hat das Gefühl, es werden noch so ein paar andere aufgemacht und die sind alle halt verachtenswert, sagt der Film. Also diese, weiß ich, Manta-Fahrer zum Beispiel oder sowas, ne, die da irgendwie mit vielen verschiedenen Frauen Sex haben oder Zuhälter sind oder mega aufgepumpt ja auch sind und so weiter. Dann gibt's da so Nobby, der so ein bisschen schmierig ist. Dann gibt's ja diesen Charakter da mit dem Schorf hinterm Ohr, wo ich wirklich sagen musste, diese Szene, also ich hatte das ganz oft in dem Film, dass ich so dachte, boah, nee, das ist so unangenehm gezeichnet. Und dann, als das wieder kam mit diesem Schorf und das da so runterrieselt, dann musste ich wieder trotzdem wieder so lachen, weil es das so dumm fand. Aber das ist ja an der Grenze von, wir machen uns über Menschen mit einer Behinderung lustig sogar. Und da hat man das Gefühl, so der ist dann quasi zu eklig und zu horny, aber dass Tommy halt auch versucht hat, irgendwelchen wildfremden Frauen einfach an die Brüste zu greifen und sowas, ne? Und halt so dieses Wort gierig die ganze Zeit und sowas sagt, da guckt man halt heute drauf und denkt sich so, okay, das würde man auf keinen Fall mehr irgendwie so machen. Und es ist auch nicht liebenswürdig, gerade in diesem Charakter von, wie heißt sie, Gina, die sie da treffen, die dann quasi in diesem
Gabi,
genau, die in dem Videothekenladen arbeitet, so, die halt auch so übersexualisiert auch gezeichnet ist, dann hat sie irgendwann so ein durchsichtiges Top an und so weiter und die findet die natürlich trotzdem so cool. Also ich finde das witzig, dass sie ja quasi, sie ist ja fast ein bisschen wie der Zuschauer so ein bisschen, ne? Die findet halt, sieht halt alle Charaktere und schlägt sich dann auf die Seite von denen, weil die irgendwie witziger sind und das Herz am rechten Fleck haben und sowas, finde ich auch okay. Aber wenn man das so unter so Übergriffigkeitsstandpunkten heute betrachtet, dann denkt man sich so, nee, so geht's eigentlich nicht.
Ja.
Also kann man schlecht jetzt irgendwie Leuten zeigen und sagen, hier zieht ihr den mal rein, das ist super witzig. Also ich glaube, da würde man schon auch ganz schön
gefährliche Nachrichten zurückbekommen. Es ist halt, klingt platt, aber es ist ein Kind seiner Zeit, dieser Film. Und das merkt man ja auch an so ganz casual gedroppten Alltags. Ich würde schon fast sagen, das ist schon eine Art von Alltagsrassismus, Mario sehr oft Spaghetti zu nennen und dem zu sagen,
dass sie,
oder auch die Zeichnung der im Café Athen der Griechen dort ist ja mindestens sehr stereotypisch, wenn nicht mehr. Und das ist aber alles, was zu der Zeit natürlich null problematisiert wurde, zumindest so im Mehrheitsdiskurs sozusagen dieser, keine Ahnung, 1994, das, also die späten Kohljahre oder so, so fühlt sie sich ja an. Und da macht man solche Filme dann. Und dann die Diskussion, die wir heute haben, die hatten die noch nicht, genau. Ja, aber es ist, was du sagst, ist, ich finde es interessant, darauf zu schauen, welche Charaktere werden werden idealisiert und welche eben nicht. Also zum einen natürlich diese Trottelrolle von Tommy, die ja irgendwie auch jetzt nicht nur am Reißbrett entstanden ist, sondern es gibt diese Geschichte mit dem Bühnenprogramm von Tom Gerhardt, wo er diese Rolle ja irgendwie ausdifferenziert hat und dran lange gearbeitet hat und die bekommt jetzt eben diesen Film. Deswegen unterscheidet sie sich, glaube ich, auch so ein bisschen in ihrer Wärme und Liebenswürdigkeit von ähnlichen Figuren im Comedy-Universum, die ja auch so in den 90er Jahren irgendwie groß sind. Also ich hatte zum Beispiel jetzt immer so Assoziationen an, also irgendwie erinnern die ja auch an eine sehr, sehr weich gezeichnete Variante von Beavis und Butthead. So an die musste ich irgendwie denken. Bei Beavis und Butthead ist ja so Hopfen und Malz, also auch komplett verloren. Und ich konnte mir diese Serie auch nie so wirklich gut angucken, weil das halt nicht meine Humorfarbe irgendwie ist, die ich gerne mag. Also wo so auch so Moral und Wärme keine Rolle mehr spielen. So, das ist jetzt bei Tommy und Mario schon anders. Oder auch bei weiß ich nicht, so Schrecklich nette Familie ist ja auch so die ähnliche Zeit mit Al Bundy. Und das ist halt auch so ein schwarzer Humor, der so perspektivlos ist. Ich meine, man hat hier auch so eine Perspektivlosigkeit bei Tommy, aber die wird nicht thematisiert oder die spielt keine Rolle so. Das trifft dann eben vielleicht so ein bisschen kölsches Lebensgefühl. Also geht einfach weiter. Jute Zick haben und schön mit Moped durch Kalk und dann ist alles gut so. Das finde ich interessant. Und letzter Punkt dazu, eine Beobachtung, die ich gestern gemacht habe, ist, dass da so bestimmte Sachen sind da schon angelegt. So zum Beispiel, was man heute hat bei Mario Barth. Ich habe es lange nicht mehr gesehen. So Mario Barth und Mario Barth deckt auf. Aber diese Kfz-Szene, die erinnert so ein bisschen daran. Also da wird dann so über die Mittel und Werkzeuge der Comedy aufgedeckt, so sieht's wirklich aus in unseren Kfz-Werkstätten. Die denken sich das alles nur aus. So. Also im Kern ist da schon Mario Barth drin und auch bei der Party, ich weiß nicht, es gibt so ein, die treffen ja bei der Party von Nobby, wo sie gar nicht eingeladen sind, da treffen sie ja Gabi aus der Videothek. Und Gabi ist, bevor sie aufeinandertreffen, noch im Gespräch mit so einem Typen im roten Sakko und mit so einer Brille. Und der ist gerade dabei, ihr zu erklären.
Ey, die Szene ist so geil.
Die ist total geil. Aber es ist so, er sagt auch aus so einer sehr intellektualisierten Art, ja, ich find's ja so wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und so. Und da wird sich halt so über den, der wird auf jeden Fall nicht idealisiert, so der schlaue, studierte Typ. So, da steckt schon so in den Zwischenzeiten Zeilen so eine große Portion Anti-Intellektualismus drin. Und den trifft man ja immer auch noch bei Mario Barth so heutzutage. So die Schlauen, ja, die reden da rum und so weiter. Aber keine Ahnung, in der Bundesliga spielen sie auch. Und deswegen grill ich jetzt auch wieder zu Corona-Zeiten. Also so, das ist alles so, der Vibe ist da drin auf jeden Fall.
Ja, also muss glaube ich sagen, die Szene endet halt damit, dass Tommy da halt durch die Tür poltert und diesen Typ halt komplett aus dem Bild rausklatscht. So, da musste ich wirklich sehr auflachen, weil ich so dachte, ach krass, was erzählt der jetzt? Und dann zack, dann sind die beiden da und kotzen dann halt aufs Buffet. Ich meine, du hast natürlich einerseits, ist das ja an sich nicht neu, also dieser Schelmenhumor und sowas, also Till Eulenspiegel oder sowas, jemand, der so, gut, der ist noch smarter gewesen, aber jemand, der so durch die Weltgeschichte durchpoltert und damit auch so soziale Missstände und sowas aufdeckt, das hast du ja fast so ein bisschen auch. Und dann natürlich dieser krasse, brachiale Humor, ne, was du später vielleicht bei diesen ganzen Zach Galifianakis, Seth Rogen Nummern auch irgendwie später hast, so, ne, das hast du natürlich hier hier auch so ein bisschen so drin, also es wechselt halt immer so, ne, zwischen, also ich meine, diese ganze Szene, wo die diesen Porsche da zerstören, das ist schon witzig, das zieht sich halt auch ewig irgendwie, aber das wechselt halt den Film so ein bisschen ab, ne.
Es hat ja auch keinerlei Konsequenzen für sie. Und
das finde ich auch geil, muss ich sagen.
Ja. Das ist so die Wärme der späten Kohljahre, von denen unsere Eltern immer reden. dass man einfach Porsche zerstören konnte. Das ist ja auf eine Art jetzt ein Politikum, wenn man den Porsche zerstört. Und damals ging das einfach. Das ist doch was.
Ja, das ist mir gestern auch wirklich nochmal, das hat mir zu denken gegeben, dass sie wirklich casual von der Arbeit dann zum Treffen mit Gabi fahren, wo sie gerade den Hund zerstört haben und den Porsche auch. Und das spielt einfach gar keine Rolle mehr. Ich finde es irgendwie auch witzig, also dass man sich dafür entschieden hat. Und dass es eine viel größere Rolle spielt, dass er diese verdammte Kiste Ramsdorfer Kölsch besorgt für Jupp. Das ist so die Hauptline. Übrigens, Stichwort idealisierte Figuren. Ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, dass die ganze Zuhälter-Szene irgendwie auch jetzt negativ oder nicht idealisiert dargestellt werden würde, sondern das ist ja schon eine Inszenierung durchgehend irgendwie. Also die Körper werden abgefilmt, die sind so trainiert und wie cool die im Baccarat sitzen und Karten spielen und rauchen. Also da gibt's ja keine kritische Distanz wie jetzt zu anderen Figuren, was diese Zuhälter-Szene angeht. Und das ist dann auch wieder typisch Kölsch, weil es in Köln eben auch diese Neigung gibt, diese eigene Zuhälter-Historie innerhalb der Stadt regelmäßig abzukulten und auch überhaupt da die Augen zu verschließen, dass eben doch Menschenhandel und doch Zwangssexarbeit und so weiter stattgefunden hat und die Leute eben auch teilweise andere Menschen hardcore verprügelt haben. Das spielt dann alles gar keine Rolle, weil das eben echte Typen mit dem Herz am rechten Fleck sind. Ja,
ja, so das wird ja wirklich tatsächlich mit der Mafia dann noch gegengeschnitten am Ende, ne? Mit der italienischen Mafia, so, dass das so eine gleiche Rolle ungefähr spielt, so die Zuhälter in Köln, und die werden ja dann am Ende so mit Nobby ausgespielt, also er ist quasi zu gelackt und überheblich und die sind zu dumm und zu Testosteron gesteuert und dann gehen sie am Ende so aufeinander los und ja, Tommy zieht halt ab auf seinem Moped, ihm ist nichts passiert, ja.
Ich weiß tatsächlich nicht, ob das bewusst komisch war, aber ich musste über die Szenen lachen, schmunzeln, in denen sich vier dieser gebräunten Fokuhila-Träger in das Auto gesetzt haben. Weil ich finde, vier Menschen in einem Auto sind nie cool, besonders wenn sie halt alle 90 Kilo Muskelmasse sind. Das fand ich immer sehr lustig. Gerade in Richtung Ende, als Nobby dann verfolgt wird, wenn die sich zu viert in so einen Standard-Mercedes quetschen, das fand ich irgendwie witzig. Ich weiß nicht, ob das so geplant war oder ob das einfach die 90er waren.
Ich glaube, also meine Theorie, warum die alle vier in dem Augenblick im Auto sitzen müssen, ist, das ist ja die Szene, in der die Reifen abmontiert worden sind. Mhm. Und Jupp kann nicht losfahren. Und du brauchst, glaube ich, diese Fallhöhe, dass die drei anderen Zuhälter sich mehr und mehr über ihn lustig machen, weil das Auto nicht startet. Da ist ja dieser geile Satz von dem Typ auf dem Beifahrersitz, der ihn dann fragt, da bist du im Leerlauf oder was? Also eigentlich kannst du ja jeden Satz isolieren und der ist für sich genommen geil. Aber dieser Leerlaufsatz ist ja auch so großartig. Ja, genau, und es sieht nicht cool aus, genau, mit vier Leuten.
Diese Namen auch, ne, diese ganzen, also diese, ich weiß nicht, also das, ich finde das wirklich auch, also das ist, man guckt den Film und der, also bei allen Szenen, die halt noch einigermaßen gehen, denkt sich so, super viel ist einfach mega witzig, ne, also um fünf im Baccarat-Club, so, das ist ja keine irgendwie besondere Szene, aber es ist einfach witzig, so, es ist halt einfach, er muss unbedingt Köln-Kalk-Verbot und dann Ramsdorfer Kölsch, was, und dann so, und keine Ahnung, es gibt danach übrigens die Szene, wo die Toten Hosen kommen und sich noch über Kölsch lustig machen und sagen, guck mal hinten bei der Limo, so, und dann dreht sich Campino nochmal so nonchalant irgendwie halt so in die Kamera um und dann waren sie wieder raus so und keine Ahnung so. Also da sind so viele kleine Sachen, die so witzig oder immerhin auch so, weiß nicht, relevant geblieben sind bei Leuten oder im Kopf geblieben sind, das muss man schon sagen. Also diese, ich glaube, diese Konzeption dieser Charaktere und das dann, glaube ich, so lange sich zu überlegen und dann das alles so rauszufeuern in einem Film, das ist schon so, dass wirklich absurd eigentlich egale Sachen einem noch so im Kopf bleiben und man manchmal noch so dran denken muss. Ja. Ist dir noch was aufgefallen, Hotzo, an diesem Film?
Tausend Dinge, zum Beispiel eine extrem schlechte Bühnenmontage bei der finalen Bühnenshow von Jana S. Also das darf auf keinen Fall passieren, gerade bei einem großen Star wie ihr. Da stehen ja zigtausende Euro auf dem Spiel, wenn die einfach durch die Bühne bricht. Da aus veranstaltungstechnischer Sicht ein Risiko.
Zumindest gegangen. Fragwürdig, ja.
Ist fragwürdig. Ansonsten fänd ich den interessanteren Film eigentlich, den 15 Stunden Roadtrip von Köln-Kalk an die italienische Küste. Da möchte ich unfassbar gerne dabei sein.
Ja, das hat ja fast so eine surreale Ebene, oder? Wie dann tatsächlich noch, wie Tommy natürlich wieder nichts checkt, obwohl die seit 15 Stunden fahren. Einfach sind wir schon raus aus Köln-Kalk und dann sagt Mario, ja, nee, wir sind schon in Italien. Und dann schraubt er natürlich noch den Auspuff bei dieser doch relativ langen Szene auch, den Auspuff bei dieser Mafia da ab. Dann kracht das Auto ins Wasser, dann fahren die natürlich am Ende auf dem Boot. Und dann haben sie nämlich nicht Köln-Kalk-Verbot, sondern Weltverbot. Ja, dann ist der Film vorbei.
Ich finde es ein sehr interessantes Stilmittel, diesen ja eigentlich lokal kleinen Film, der nur in Köln und auch nur in Köln-Kalk stattfindet, dann so auf die letzten Minuten so aufzumachen und auf so eine globale Ebene zu stellen. Das finde ich, das passiert in so Filmen gefühlsmäßig oft, dass das dann alles auf eine noch höhere Ebene transportiert wird. Und ich frage mich, warum das nötig ist. Das ist jetzt natürlich kein filmisches Meisterwerk, ohne hier jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber warum muss denn da noch die italienische Mafia mit dabei sein? Hat man kein, also das wird ein ganz unkonventionelles und irgendwie trotzdem typisches Filmende.
Ja, das ist, habe ich mich eben auch an verschiedenen Stellen gefragt, warum musste diese Szene jetzt noch sein? Also es ist zum einen die Italien-Szene und zum anderen der erste Auftritt von dem Heinz, der den Schorfhinter in Ohren hat in der Videothek. Also das fühlt sich wirklich an wie so ein Sketch, den man jetzt einfach mal reingeschnitten hat, um die Figur zu introducen, dass sie später, als sie dann bei Jana S., als Heinz dann an das Jana S.-Mobil klopft, dass man ihn da schon kennt. Aber mehr Funktion hat diese Szene irgendwie nicht, habe ich das Gefühl.
Und ja, sie hatten einfach den Gag, glaube ich. Kennen sie Schorf? Und das, die Frage habe ich auch schon oft gestellt dann danach Leuten.
Ja, kennen sie Schorf? Und es gibt so Elemente, wo man eben sehr stark merkt, dass es halt so dass der Film ein Kind der 90er Jahre ist. Das ist so dieser Zwang, diese Chaos-Szenen und Chaos-Sketche dann unbedingt noch mal mit einem One-Liner enden lassen zu müssen. Also das hast du zum Beispiel, wenn Porsche von Katja Flint übrigens in dieser Nebenrolle, wenn der da dann von der Decke der Kfz-Werkstatt runterfällt und der Sketch sozusagen zu Ende ist, dann muss Hilmi Sözer, also Mario, noch den One-Liner bringen. Was sagt er da nochmal? Hab's schon wieder vergessen. Ich wollte gerade sagen, war nicht nötig, ist doch genug von allem da. Aber das sagt Mario, nachdem Tommy das Buffet voll gekotzt hat bei Nobby auf der Party. Und diese merkwürdigen Sätze, die dann nochmal gesagt werden, so also als Finale, das hat so ein bisschen Energie auch wieder rausgenommen, wenn man es heute schaut. Und ein Punkt noch dazu, es ist jetzt einfach nur so mega anekdotenhaft, wie wir darüber erzählen. Ich glaube, anders kommt man dem Film aber auch nicht näher.
Ja, finde ich schön, man kann sich immer ein bisschen an dich klammern, ja.
Ja, ist diese Szene, wo er das Buffet vollkotzt, wenn man das so liest, dass das passiert, man findet es total ekelhaft. Aber ich fand es dann gestern beim Schauen wieder so unendlich witzig in dieser Übertriebenheit. Also, ja. Dass wirklich auch alles, jede Platte muss vollgekotzt werden auf diesem Buffet. Und auch da wieder ein Raumzeitsprung von Nobby, der gerade noch auf der Bühne stand und in der nächsten Sekunde irgendwie Tommy und Mario überholt hat und schon das Buffet eröffnet. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist.
Ja, völlig unrealistisch. Du bräuchtest so einen Dax Werner-Voll-Normal-Podcast, wo du so in einer Folge so eine Minute durchgehst. Weil das Wissen wäre auf jeden Fall da. Ich glaube, den kannst du auch alleine stellen.
Ja.
Wenn man heute noch mal so einen Film machen würde, Was würdet ihr sagen? Brauchen wir nochmal sowas wie voll normal? Wie wäre das vielleicht heute anders? Würdet ihr solche Jokes, wie die da sind, twittern?
Auf keinen Fall. Also aus sehr vielen Gründen, bei denen zuerst so mein Wertesystem steht und dann das Wertesystem aller anderen Menschen. Ich glaube, ich würde solche Jokes nicht twittern, weil Kotze auf Twitter schlecht funktioniert und Schorf auch nicht gut.
Ja, ich glaube aber, also um was dagegen zu halten, es gibt ja schon, und das meintest du ja auch, Hotzo, also, nee, das sagtest du gerade, Christian, warum du die Kotzszene doch lustig fandst, ist also diese wahnsinnige Übertreibung. Also diese Übertreibung und Wiederholung. Also bei mir hat sich auch so, glaube ich, wenn ich an voll normal denke, kann ich halt auch nicht mehr nur an voll normal den Film denken, sondern ich muss natürlich auch sofort, denke ich, mit, dass ich den übertrieben oft, und damit meine ich so, ich würde wirklich realistisch schätzen, dass ich so 50 Mal oder so gesehen habe in meinem Leben. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Und das allein ist halt schon, finde ich selber wieder so witzig, wenn ich drüber nachdenke. Also diese Praxis der Wiederholung und der Übertreibung. Ich glaube schon, dass das auch ein bisschen was mit mir gemacht hat. Also dass ich auch, egal jetzt mal unabhängig inhaltlich, wie ein Gag aufgebaut ist, aber ich mag es extrem, wenn der Gag halt so lange wiederholt wird, bis er nicht mehr witzig ist. So, es ist ein Humor, den ich sehr, sehr mag. Und das versuche ich auch manchmal zu machen, Sachen ins Endlose zu wiederholen, bis es nicht mehr witzig ist. Ja.
Und heute nochmal so ein Film?
Ja, das ist halt die Frage, ist heute nochmal so ein Film möglich? Meinte ja schon, und das, glaube ich, ist auch tatsächlich so, dass man, also was haben wir da für ein Milieu sozusagen? Worauf, eigentlich die Hauptfigur ist ja auch so ein bisschen Köln-Kalk, so dieses kleine Viertel mit dem Freelife, der Videothek, der Werkstatt und den Krauses. Und ich bin auch relativ oft in Köln-Kalk, weil da auch Freunde von mir wohnen. Und natürlich ist Köln-Kalk heute anders. Es ist ja auch gut so, dass es viel multikultureller ist. Ich habe nur das Gefühl, so dieses kleine Biotop von Kleinbürgern und windigen Maklern und Tommys auf ihren Mopeds und so, die vielleicht lesen die Bild-Zeitung, vielleicht auch nicht. Aber das ist so, glaube ich, so deren, wie soll ich sagen? Also so sind die halt auch politisch und sozial und gesellschaftlich drauf so. Und das, ich glaube, das gibt's nicht mehr. So, wenn du heute einen Film machen möchtest über dieses Milieu, dann stehst du vor einer Menge Schwierigkeiten, weil du es erstmal wieder finden musst, also diese Leute. Und dann wirst du darauf stoßen, dass die sich halt inzwischen, keine Ahnung, die hängen in Telegram Corona-Rebellen-Gruppen ab, gucken Ken Jebsen oder was weiß ich oder das hat sich halt, ist halt viel zerstreuter geworden so und viel diffuser, ist so mein Laienblick da drauf. Und das ist so der Aspekt, wenn man so einen Film machen wollen würde und eben ein bestimmtes Milieu zur Hauptfigur machen will. Deswegen ging es nicht. Was aber absolut interessant wäre, finde ich, ist halt, wenn man dem Film unterstellt, dass der halt eine bestimmte Lebensweise oder so einfangen will. Ich meine, es ist natürlich auch komplett übertrieben, diese Figur. Und trotzdem fängt die ja etwas ein, was irgendwie in der Luft lag in den 90er Jahren offenbar. Und was wäre das Entsprechende heute, was man da einfangen wollen würde? Und dann eben in dieser Übertreibung einfangen. Und natürlich dabei jetzt dabei versuchen, solche sexistischen Elemente zu vermeiden, das ist eh klar, und alles, was so Alltagsrassismen angeht, auch natürlich sehr viele Augen drauf zu haben, aber so grundsätzlich würde ich jetzt gar nicht mal sagen, das ist nicht möglich, sowas heute zu machen, der sähe ja nur sehr anders aus, der Film.
Es sähe definitiv anders aus und ich habe auch den Eindruck, dass selbst wenn man irgendwelche gesellschaftlichen Klischees überhöhen möchte, wenn man sie denn findet, dass das einfach schwer ist, weil aus der Perspektive von uns studierten Internetmenschen ist ja ein Ken Jebsen-Schauer, eine Telegram-Gruppe von Xavier Naidu und Attila Hildmann, das ist ja für uns schon ein Witz an sich. Und das ist schwierig, sich so damit auseinanderzusetzen und daraus einen funktionierenden Joke zu machen.
Aber man denkt es auch, also ich glaube, wenn man älter wird, guckt man auch oft so verklärt in die Vergangenheit und hat das Gefühl, Dinge waren so eine Ära, und sind irgendwie vorbei, aber dann kommen halt so Leute wie, weiß ich nicht, Felix Lobrecht oder so und sind mega erfolgreich und man denkt sich so, hä, ist das nicht, sind es nicht auch nur die gleichen Gags wie Michael Mittermeier oder sowas oder Flo Varion zum Beispiel, der ja gerade mega erfolgreich auf YouTube ist, wo man auch das Gefühl hat, das sind ja auch einfach so ganz normale, so alltagsbeobachtende Sachen, die halt einfach sehr, sehr schnell geschossen sind und sowas. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir uns noch wundern werden, dass irgendwie vielleicht in 3 Jahren oder sowas kommt und wir denken, ach krass, stimmt, so kann man es ja wieder machen, aber ja klar, das wird man dann sehen. Ich frage immer am Ende, ob man den Film gesehen haben muss. DAX muss man voll normal gesehen haben.
Nee, also den muss nicht jeder Mensch gesehen haben. Auch wenn ich nach wie vor großer Fan dieses Films bin. Aber ich weiß das einzuschätzen, dass das, glaube ich, eher eine subjektive Sicht von mir auf diesen Film ist und dass der eben Figuren und Regionalitäten irgendwie thematisiert, die mir jetzt besonders wichtig sind, aber die jetzt nicht jedem in Deutschland wichtig sein müssen. Und also rein filmisch muss man den auch nicht gesehen haben. Nee.
Spricht sehr für deine Größe, wenn du nach 50 Mal schauen zu diesem Urteil kommst.
Ja.
Ein bedeutender Teil Lebenszeit einfach verschwendet anscheinend.
Ja. Wirst du ihn jetzt auch 50 Mal sehen? Du hast ihn jetzt das erste Mal gesehen. 49 Mal musst du noch.
Ich muss sagen, nein. Aber ich bin froh, ihn gesehen zu haben. Also, weil ich kannte Zitate daraus. Alles für den Club und Köln-Kalk-Verbot. Die kannte ich. Und ich bin jetzt sehr froh, dieses Meme auf seinen Ursprungspunkt zurückrecherchiert zu haben. Ich werde mir wahrscheinlich kein einziges Mal mehr anschauen, aber ich bin froh, dass ich diese Experience hatte.
Okay, ich würde auch sagen, man muss ihn nicht gesehen haben. Ich finde ich bin trotzdem ein bisschen traurig darüber, dass es so eine Art Film, ne, wie wir gerade gesprochen haben, gerade nicht mehr so viel gibt. Und ich finde die Idee an sich so ganz gut, aber ich finde man heutzutage nochmal so, also vor allem wenn man den noch nicht gesehen hat und da keine Erinnerung mit verbindet, so ist es schon ein bisschen glattes Eis so in manchen Szenen. Aber so für die Ausstaffierung, für die Charakterisierung, für die ganzen kleinen Witze und sowas, kann es auf jeden Fall interessant sein, sich damit nochmal zu beschäftigen. Ja, kann man auf Netflix schauen. Was ist die letzte andere gute Sache, die ihr so gesehen habt?
Also, das passt ganz gut, weil ich gerade noch mal parallel
Ballermann 6.
Ballermann 6 ist ja, also der Nachfolgefilm, da merkt man, oh Mann, ey, die haben alles, was irgendwie interessant war an Vollnormal, haben sie verloren auf dem Weg zu Ballermann 6. Also so ging es mir, als ich diesen Film gesehen habe. Das ist dann nur noch so Saufhumor, habe ich das Gefühl. Saufen. Und alles, was so ein bisschen subtil und off und bescheuert war und gut beobachtet an Vollnormal, haben sie komplett verloren.
Hast du den dritten gesehen, die Superbullen? Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Ich habe das jetzt nur
das
in der Vorbereitung
bis
gesehen.
Jetzt gerade auch nicht.
Nee. Ja, es gibt einen von 2011 tatsächlich, wo sie dann Polizisten sind.
Okay. Ich wollte gerade ins Spiel bringen nochmal, wahrscheinlich kennt ihr das auch alle, aber ich habe es erst letztens geschickt bekommen und musste so lachen, weil es als auch sehr gut reinpasst in die Frage, die ich mir eben gestellt habe, also wer macht denn sowas heute und wo? Von Vana Lima auf Instagram, die hatte dieses Video gemacht, Shit, What Hipsters Say. Und das ist halt auch so mega unfassbar gut beobachtet. Also, wo sie halt Hipster-Sätze und Hipster-Lebensrealitäten detailgetreu auf den Punkt bringt. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Vielleicht können wir das in die Shownotes tun. Es ist schon mega bekannt, aber ich habe es neulich entdeckt und ich fand es so unfassbar witzig, dass ich das gerne empfehlen will.
Hau ich rein.
Ja.
Ja, habe ich auch gesehen. Und du?
Ich habe gerade nachgedacht.
Ich hätte mir auch ein Pseudonym ausdenken sollen für diese Folge, dann wäre das nicht so awkward.
Hotzo ist tatsächlich einfach mein Nachname, also das ist gar kein Pseudonym. Hotz, genau. Ja. Ich habe nachgedacht und wollte erst irgendwie sowas semi-lustiges sagen wie Formel 1 Zusammenfassung der Saison 1994, aber das stimmt gar nicht. Ich habe eine sehr gute Serie gesehen, die ich wahnsinnig lustig fand, The Righteous Gemstones, die rechtschaffenen Gemstones.
Das ist mit Dingens, ne? Ja, ich habe auch davon gehört, ne?
Genau, das ist mit dem Dingens, mit Danny McBride und mit John Goodman. Ich liebe diese Serie, weil es so dieses evangelikale Pseudosektengehabe in den USA wahnsinnig lustig darstellt und ein paar unglaublich gute Gags drin hat. Und das liebe ich sehr. es gibt so eine Anfangsszene, so eine Massentaufe, und dann schaltet jemand in dem Massentaufschwimmbecken die Wellenanlage ein, und darüber habe ich sehr laut, sehr lang gelacht.
Ich habe Heathers gesehen von 1988. Das ist so ein Film, der in den USA so ein mega Kultfilm ist. Und in Deutschland, glaube ich, kennt den nicht so viele Leute. Da geht es um so eine Mädchenklicke an der Highschool, und die Anführerin heißt Heather. Und deswegen heißen die auch alle Heathers. Und Winona Ryder kommt so ein bisschen da rein in diese Clique und hasst die aber alle total und trifft dann so ihren Schwarm, gespielt von Christian Slater. Und dann entscheiden die alle umzubringen. Und das ist so ein abgefahrener Film, den man gesehen haben muss. Deswegen machen wir auch die nächste Folge Cuts darüber nächste Woche, weil das ist, wie sich heutzutage, weiß ich nicht, hintereinander 200 feministische TikToks anzuschauen. Es ist unfassbar. Also es hat so ein Kultpotenzial tatsächlich, aber ich glaube, nur hier kennen ja nicht so viele Leute. Deswegen wollte ich da auf jeden Fall nächste Woche mal drüber gesprochen haben. Ja, dann danke euch beiden, dass ihr hier wart, und vor allem Dax, dass du voll normal mitgebracht hast.
Es war danke ja gar für nicht die Einladung,
darüber zu reden, wie ich dachte.
Ja, ich fand's cool, da nochmal sich eingehen, damit zu beschäftigen, weil ich den immer so abgespeichert hatte als, ja, voll normal ist halt so, ne, ein Meisterwerk und so, wie man das so in der Pubertät gedacht hat, und heute haben wir das nochmal gemeinsam eingeordnet hier, dafür bin ich dankbar.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Entgegen meinem Naturell habe ich mich mit meinen Redeanteilen etwas zurückgehalten, aber das war sehr angenehm für mich. Und ich hoffe, ich war für euch eine Bereicherung, so wie ihr für mich eine wart. Danke, dass ihr mit diesen Film in mein Leben gebracht habt, und danke, dass ich wieder verschwinden darf aus meinem Leben.
Willst du noch was sagen? Eine Chance hast du noch.
Nee.
Folgt mir auf Instagram und Twitter. Ja, genau, ihr könnt natürlich euch beide finden, wer das noch nicht weiß. Unterwärts gedacht, @elhotzo und @daxwerner. Genau, dann danke, dass ihr da wart, und wir hören uns nächste Woche hier wieder, wenn wir über Heathers reden. Bis dahin. Nee, stimmt, ich habe eigentlich immer gesagt, viel Spaß im Kino und beim Streamen, dann das Kino gestrichen, aber die Open-Air-Kinos und sowas machen wieder auf. Deswegen jetzt feierlich viel Spaß im Kino und beim Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und ihr könnt mich natürlich immer erreichen über Instagram, Facebook, Twitter. Wäre natürlich cool, wenn ihr den Podcast teilen würdet, wenn ihr den gehört habt und cool findet. Und katzpodcast@yahoo.com ist die Mailadresse, da könnt ihr mir auch schreiben. Und jetzt danke ich wie immer unseren Studiobossen. Das sind Leute, die uns mit 10 € im Monat unterstützen: Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus und Tom Simmert, und unseren weiteren ProduzentInnen, das sind Leute, die uns mit 5 € im Monat unterstützen. Falls ihr nicht genannt werden wollt am Ende von der Folge Cuts, dann könnt ihr mir eine Mail schreiben, dann höre ich damit auf. ProduzentInnen sind Marcel Beermann, Dirk Böhme, Luis Derfert, Heiko Dörr, Jon Eden, Anna Eiselt, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Fred Wurst, Medrano, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Guigas, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Nikolai Pjuk, Jakob Risse, Jan Ruwisch, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Tschitschmann und meiner Oma. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao.